Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der S2 am 4. Adventssonntag morgen um 7:07. Durchs Programm begleitet sie Olga Rubitschon. Und das sind die Themen im Blickpunkt Religion. Für fremde Religionen war es nie ganz leicht, in der Schweiz Fuß zu fassen. Was heute für den Islam gilt, galt früher für das Judentum. Europas letzte Derwische. Wir begleiten die albanischen Bektaschi zu ihrem großen Fest. Und in Perspektiven dann? Den Herrn Pfarrer gibt es immer weniger. Das reformierte Pfarrbild hat sich grundlegend gewandelt. Aus einer Berufung ist ein Beruf geworden, mit festen Arbeitszeiten und Telefonbeantworter. Ist das nur äußerlich ein Umbruch der Tradition oder ein Abbruch kirchlicher Substanz? Antworten darauf in den Perspektiven um 8:30. In den vergangenen Monaten ist in der Schweiz viel über Integration und Religionsfreiheit, über Niederlassungs- und Baubewilligungen für Menschen aus anderen Kulturen diskutiert worden. Ganz neu ist diese Diskussion aber nicht. Im 19. Jahrhundert ging die Anerkennung jüdischer Einwohner und Einwohnerinnen nur harzig vonstatten. Juden sind damals öfters diskriminiert und aus der Schweiz ausgewiesen worden. Erst seit gut 100 Jahren sind sie gleichberechtigt. Im Rahmen eines Nationalfondsprojekts untersuchen jetzt mehrere Forscherinnen die 200-jährige Geschichte der Juden in der Region Basel. Susanne Benewitz hat die Anfänge der modernen jüdischen Gemeinde Basels unter die Lupe genommen und berichtet davon im Beitrag von Judith Wipfler.
Es gibt diese Gemeinschaft, die Religionsgemeinde, es gibt Gottesdienst in Basel seit 200 Jahren, aber die rechtliche Anerkennung und die Genehmigung, Glauben öffentlich auszuleben, ein Gotteshaus zu haben, auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein, die gibt es überhaupt noch nicht seit 200 Jahren.
Die kam in Basel nämlich erst 1872. Und die damals neu und schön gebaute Synagoge an der Leimenstraße ist sichtbares Zeugnis von dieser rechtlichen Gleichstellung. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts aber war dies noch ganz anders.
Auch noch 1850 wurde der Gemeinde nicht zugestanden, sich als Körperschaft zu formieren, als Gemeinde, als Körperschaft eine Immobilie anzukaufen. Das wurde explizit verboten. Es sollte nach wie vor nur im privaten Raum und sozusagen als Privatangelegenheit ausgeübt werden.
Beträume in Privathäusern waren die Folge. Etwa als in einem Haus am Heuberg eine Synagoge eingerichtet wurde. Das Haus hatte ein Basler Bürger für die jüdische Gemeinde gekauft, quasi als Strohmann. Alle wussten davon, wie die Historikerin Benewitz dokumentiert.
Gab es auch eine große Eröffnungsfeier, beziehungsweise diese jüdische Gemeinde, die keine Gemeinde sein sollte, hat den Magistrat eingeladen, die Kirchenältesten, die Presse Basels eingeladen und eine offensichtlich sehr eindrucksvolle Feierstunde gestaltet mit Chormusik. Der Synagogenchor aus Hegenheim ist angereist. Der Rabbiner aus Hegenheim, der auch hier als Rabbiner zuständig war, hat eine sehr interessante Ansprache gehalten. Basel zeigte sich auch begeistert von der Ausgestaltung des Gottesdienstraums und war sozusagen ganz überrascht, wie geschmackvoll das doch wird, selbst wenn Juden das eingerichtet haben. Und es führte so weit, dass in der Basler Presse berichtet wurde, die Juden haben endlich die Genehmigung erhalten, eine Synagoge zu errichten und wir haben sie eingeweiht. Tatsächlich hatte die Basler Regierung diesen Synagogenbau als Ausdruck einer jüdischen Gemeinde verboten.
Eine jüdische Gemeinde sollte es ebenso wenig geben wie jüdische Bürger. offiziell niederlassen, konnten sich Juden auch Anfang des 19. Jahrhunderts nicht als Juden, wohl aber als Franzosen. Und zwar, weil damals Frankreich Basel dominierte, der Kanton also französische Bürger nicht abweisen durfte.
Und über diesen Umweg kamen französische Bürger und eben auch französische Bürger jüdischer Konfession in die Schweiz.
Die französischen Zuwanderer waren Menschen aus der Region, vor allem aus dem Elsass. Juden, die zum Teil schon früher einmal in Basel Stadt und Landschaft gelebt und gearbeitet hatten, aber eben ohne Daueraufenthaltsbewilligung.
Sie haben in Basel Land gelebt. Sie waren dann sozusagen auch immer wieder an Grenzen gedrängt worden und zum Beispiel auch aus dem Kanton Basel ausgewiesen worden. Das heißt, diese Fremden, die man jetzt im Baden sah oder im Elsass sah, waren Einwohner der Region, insofern schon Einheimische. Aber man hatte es erfolgreich geschafft, in den letzten Jahrhunderten sie als Kantonsfremde auszuzeichnen.
Kantonsfremd und doch altbekannt. Emanzipation für Juden hieß in der Eidgenossenschaft, anders als in den Nachbarländern, jüdische Emanzipation hieß hier zuerst einmal legale Niederlassung.
Also jüdische Emanzipation wurde eigentlich als Frage der Einwanderung verhandelt, des Ausländers, des Fremden, der in die Stadt, ins Land kommt.
Und sie kamen vor 200 Jahren, also zuerst aus dem Elsass. Diese erste Zuwanderung hat Susanne Bennewitz besonders erforscht.
Zum Teil waren es auch einfach Revolutionsflüchtlinge, wie adlige Franzosen zum Beispiel, die sich zu Beginn der Französischen Revolution nach Basel flüchteten, in die Schweiz flüchteten, hier auch Kapital einbrachten. Das war eine durchaus lukrative Geschichte für Basel. So kamen einige elsässische Rentiers. Insgesamt handelte es sich bei der Einwanderung zwischen 1800 und 1815 um Einwanderung von eher gutgestellten Familien, Händlern, Kaufleuten, also wirklich um die Oberschicht auch des elsässischen Judentums. Es gab natürlich auch kleine Leute, arme Leute, Witwen, die versuchten, ihre achtköpfige Familie in Basel durchzubringen, indem sie eine kleine Schankwirtschaft aufmachten. Es gab Hausierer oder Makler, die versuchten, mit kleinen Diensten einen Lebensunterhalt zu finden.
Viele dieser kleinen Leute konnten sich in Basel allerdings nicht halten. Für ihre Geschäfte erhielten sie keine Bewilligung mehr und mussten gehen. Wer jedoch Vermögen hatte, wurde gern geduldet. Nicht nur dieses Detail der Geschichte erinnert doch gar zu sehr an heute.
Ja, die Parallelen sind überall auf jeden Fall.
Susanne Bennewitz über die schwierigen Anfänge der jüdischen Gemeinde Basels. Ihre Forschungsarbeit ist im Schwabe Verlag als Buch erschienen unter dem Titel »Basler Juden – Französische Bürger. Migration und Alltag einer jüdischen Gemeinde im frühen 19. Jahrhundert«. Das war ein Beitrag von Judith Wipfler. Europas letzte Derwische leben in Albanien. Sie gehören zum Orden der Bektaschi, der im 13. Jahrhundert in der Türkei entstanden ist. Die Bektaschi praktizieren einen offenen, mystisch inspirierten Islam, in dem auch christliche Elemente Platz finden. Im kommunistischen Albanien wurden sie, wie alle Angehörigen religiöser Gemeinschaften, verfolgt und ihr Orden war verboten. Seit dem Zusammenbruch der Diktatur dürfen sie ihren Glauben wieder frei praktizieren und sind neben Christentum und Islam eine vom Staat offiziell anerkannte Religionsgemeinschaft. Andreas Meyer-Feist hat die albanischen Bektaschi anlässlich ihres wichtigsten Festes besucht.
Der Tomok, 2415 Meter hoch, ein Bergmassiv im Süden Albaniens. Einmal im Jahr sieht man hier eine seltsame Prozession. Frauen, Kinder, Männer quälen sich zur Passhöhe. Einige tragen Lämmer auf ihren Schultern. Die Lämmer werden später geschlachtet. Dann wird gegessen und gefeiert. Es ist das große Fest der Bektashi. Der Tomor ist ihr heiliger Berg. Baba Reshad Bardi ist das Oberhaupt der Bektashi. 75 Jahre ist er alt, ein würdevoller alter Mann mit einem dichten weißen Bart. Er hat sein Leben in Gefängnissen und Arbeitslagern verbracht. Der rote Gott, der stalinistische Diktator Enver Hoxha, duldete keine anderen Götter neben ihm. Ich kam 1947 hierher. 1954 wurde ich Derwisch. Im gleichen Jahr musste ich zum Wehrdienst. Ich war Derwisch und wurde Soldat. Als die Religion verboten wurde, hat man uns vertrieben. Die Moschee wurde in ein Altersheim umgewandelt. 29 Jahre lang musste ich arbeiten, auf dem Bau, in einem Steinbruch, auf dem landwirtschaftlichen Staatsbetrieb Tschirtsch Dimitrov. Damals nannte man mich Volksfeind, als hätte ich das Blut des Volkes aufgesaugt. 1967 wurden alle Kirchen, alle Moscheen geschlossen, auch unser Kloster. Baba Reshad Bardi gehört zu einem aussterbenden Zweig der islamischen Religion, die Albanien jahrhundertelang geprägt hat. Er ist Baba, das heißt in der Hierarchie der Bektashi Vater. Davor ist der Derwisch, persisch für der Arme. Und über dem Baba thront der Dede, türkisch für Großvater. Albanisch, türkisch, persisch, bei den Bektashi verschmilzt das kulturelle und religiöse Universum des untergegangenen Osmanischen Reiches. Benannt nach Hadschi Bektash, ein aufgeklärter Islamgelehrter aus Anatolien im 13. Jahrhundert. In der Türkei hatten die Bektashi ihre Basis, bevor der antireligiöse türkische Staatsführer Kemal Atatürk den Orden verbot. Heute residiert das Oberhaupt aller Derwische in Albaniens Hauptstadt Tirana, in einem großen Kloster am Rande der Stadt. Das Zentrum wurde hier 1925 errichtet, in der Zeit von Atatürk, als der oberste Bektashi aus Anatolien flüchten musste. Er wurde von Atatürk vertrieben. Wir haben gesagt, kommen Sie nach Albanien. Er stammte aus Albanien, aus Kolonia, aus Südalbanien. Von hier aus gehen die Anweisungen an die Bektashi in aller Welt. Es ist ein Weltzentrum, genauso wie für die katholische Kirche der Vatikan in Rom. Baba Reshad Bardi pflegt in seinem Kloster eine gemäßigte Form des Islam. Es zählt die gleichberechtigte Gemeinschaft von Frauen und Männern. Verschleierte findet man hier nicht, dafür christliche Elemente wie die Beichte. Religiöse Toleranz ist das oberste Gebot der Bektashi. Genützt hat es ihnen wenig in der Vergangenheit. Bekämpft von den Türken, von den Nationalsozialisten, von kommunistischen Partisanen und nach 1945 schließlich vom stalinistischen Diktator Enver Hoxha. 1991 endlich das Ende der Diktatur. Das Volk war hungrig, die Jugend wollte den Wechsel. Niemand hat gefragt, ob man Christ ist oder Moslem. Es waren die Anfänge. Ich war damals im Krankenhaus, ich hatte Besuch aus Bulgarien und ich hatte Angst. Das System war noch nicht ganz gestürzt. Aber wir konnten endlich wieder leidenschaftlich über Gott und den Gottesdienst sprechen. Ich war selig. So lange hatten wir auf diesen einen Tag gewartet. Aber die Zukunft ist ungewiss. Immer weniger Menschen zieht es in das Kloster oder zum Fest auf den Berg Tomor. Aber das stört Baba Reshad Bardi nicht. Er hat Schlimmeres durchgemacht und am Ende ist ja alles gut ausgegangen. Die albanische Regierung hat die Bektashi anerkannt und akzeptiert. Wir werden unterstützt. Heute beschäftige ich mich mit Viehzucht, mit Gärtnerei, mit allem, was dem Orden dient. Gott hat alles geschaffen. Und wir haben immer an Gott geglaubt.
Die Bektaschi, ein Derwischorden mit ungewisser Zukunft. Wir haben eine Reportage von Andreas Meyer-Feist gehört. Und jetzt fehlen noch die Kurznachrichten dieser Woche. Lorenz Marti hat sie zusammengestellt.
Weiterhin getrennt. Die Schweizer Muslime erhalten vorläufig keine gemeinsame Dachorganisation. Einen Führungsanspruch erheben sowohl die Föderation islamischer Dachorganisationen unter der Leitung von Hisham Maissar, wie auch die Koordination islamischer Organisationen Schweiz unter der Leitung von Farhad Afshar. Beide Verbände gelten als eher konservativ. Eine intellektuelle Plattform des Schweizer Protestantismus verschwindet. Die Zeitschrift Reformatio stellt nach 58 Jahren ihr Erscheinen ein. Rückläufige Abonnentenzahlen und fehlende Mittel, um die Mitarbeitenden zu entschädigen, sind die Hauptgründe dafür. Die Reformatio beleuchtete gesellschaftspolitische und kulturelle Themen aus protestantischer Sicht. Theologische Zoologie. In der deutschen Stadt Münster ist das weltweit erste wissenschaftliche Institut für theologische Tierforschung eröffnet worden. Ziel ist die ethische und theologische Auseinandersetzung mit der Würde des Tieres. Geleitet wird das Institut vom Priester und Biologen Rainer Hagenkurt.
Natürlich ist der Mensch das einzige Geschöpf, das in einen bewussten Kontakt mit Gott tritt. Aber biologisch muss man sagen, die Übergänge vom Tier zum Menschen sind fließend. Und auch die Bibel betont immer wieder die Gemeinsamkeit von Mensch und Tier.
Mitbegründer und Mitarbeiter des ersten Instituts für theologische Zoologie ist auch der Schweizer Kapuziner Anton Rotzetter.
Mein Einsatz ist nicht nur tierethisch begründet, sondern hat auch sehr viel damit zu tun, dass es mir um Gerechtigkeit geht für den Menschen, Hungerproblem, Armutsproblematik, aber auch um die Zukunft des Menschen, Klimakatastrophe, CO2-Ausstoß. Und wenn ich diese Probleme bedenke, komme ich auch wieder zum Postulat, wir brauchen heute unbedingt ein neues Verhältnis zum Tier.
Streit um Gottes Namen. Im arabischsprachigen Nahen Osten verwenden die Christen für Gott das Wort Allah. In Malaysia ist ihnen das verboten. Dagegen wehrt sich jetzt die katholische Kirche vor dem höchsten Gericht des Landes und erhält dabei Unterstützung von unerwarteter Seite. Auch die Islamische Partei Malaysias möchte es den Christen erlauben, ihren Gott Allah zu nennen. Allah ist kein Name, sondern das arabische Wort für Gott.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.